Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Man muss sagen, es war in der letzten Woche der schlechteste Mystery-Teaser, der offensichtlichste Mystery-Teaser aller Zeiten. Wir haben Politik besprochen, Vereinspolitik, und nach der Mitgliederversammlung angekündigt, dass wir einen Gast haben in dieser Woche, der auch mit Politik zu tun hat.
Wir hätten es im Prinzip einfach sagen
der
können.
Der häufig in einer großen Stadt zu tun hat, in einer großen deutschen Stadt. Und wir haben Zuschriften bekommen. Dominik hat zum Beispiel gefragt, ist es Bärbel Baas?
Ja, und wir können sagen...
Ich gebe die Frage weiter. Frau Baas, sind Sie es?
Ich bin's, definitiv.
Wir haben heute Besuch von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Das ist Ihr politischer Titel. Sie sind aber auch, was Sport angeht, schon immer mit dem MSV Duisburg verwurzelt. Also schon lange, lange Jahre MSV-Fan, haben viel mitgemacht. Wir würden gerne mit Ihnen heute oder werden mit Ihnen heute über die aktuelle Situation, über Ihre Geschichte mit dem Meidericher Spielverein reden und gerne auch mal einen kleinen Exkurs in den Frauenfußball wagen, denn sie sind nicht nur Fan der Herrenmannschaft, sondern verfolgen auch das, was mit den Frauen ja leider in dieser Spielzeit wieder passiert ist. In den vergangenen Jahren gab es ja einige Lichtblicke, und ich freue mich wirklich, Frau Baas, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch, bin schon sehr gespannt.
Und Tim, du bist auch da.
Ja, ich bin auch da. Wer hätte es gedacht?
Wir haben ja noch eine Zuschrift bekommen.
Genau, Dominiks kleiner Sohn hatte ja auch gefragt. Ich war ja beim Interview mit Ahmed Engin Hilfe.
Er lernt es einfach nicht.
Lernt es einfach nicht, ne? Mit Ahmed Engin war ich ja leider außen vor. Und dementsprechend wurde dann gefragt von dem Sohn von Dominik, ob ich denn wieder fit sei. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, vielen Dank, ich bin wieder fit.
Ja.
Und hoffentlich bleibt das auch so.
Es ist echt schön, dass ihr euch um unser Wohlergehen sorgt.
Das freut uns wirklich sehr. Rührend. Hat mich wirklich gefreut.
Frau Baas, wir haben so ein kleines neues Ritual, wenn wir Gäste haben. Wir bereiten immer sogenannte Quick Questions vor, also schnell zu beantwortende Fragen. Aber natürlich starten wir, das will auch die Tradition in diesem Podcast, mit einer Kurzbiografie. Wer ist denn Bärbel Baas?
Sie sind im Mai 68 in Walsum geboren und haben dann 84 die Fachoberschulreife gemacht, haben eine Ausbildung zu Bürogehilfen bei der DVG gemacht, dann als Sacharbeitsbeträger sind die Krankenkasse zu bringen und von 80 bis 28 auch mit des Betriebsrats und als Admiralflüge zuzuordnen und also der Parlamentarischen Linken zugehörig. Und Bundestagswahl 2021 sind sie dann im 20. Deutschen Bundestag als Präsidentin nominiert worden.
Das auch noch.
Und dann auch tatsächlich mit, Achtung, 576 von 724 abgegebenen Stimmen zur Bundestagspräsidentin gewählt, und schon sitzen sie hier.
Ja, so schnell geht das.
Mein Gott, Frau Baas, sonst beten wir immer die Biografien von Fußballern runter.
Deswegen
das
war das
geht immer ein bisschen schneller.
Genau, da sagt man immer so, du warst von 98 bis 2002, hast du da in der Jugend gespielt.
Die sind ja auch meistens jünger.
Kann man auch so sehen. Meistens haben sie aber auch nicht ganz so viele Stationen da. Ne? Die spielen dann halt Fußball. Dann spielen sie Fußball, bis sie keinen Fußball mehr spielen manchmal, und werden dann Trainer. Das war ihnen doch noch ein bisschen mehr los.
Ich bin jetzt auch
gewesen.
Sowas wie eine Trainerin für den.
Aber wo wir auch gerade beim Privaten waren, sie haben auch selber Fußball gespielt.
Das stimmt.
Wann haben sie damit angefangen? Wo hat das angefangen? Wo haben sie die Liebe zum Fußball entdeckt?
Also gekickt habe ich schon immer auf der Straße. Damals ging das noch. Heute fahren zu viele Autos. Aber ich habe angefangen bei, wir haben damals kurz in Förde gewohnt, bei GA Mölln, also Glück auf Mölln. Da habe ich in der Mädchenmannschaft begonnen. Hab dann
damals gab es auch schon eine Mädchenmannschaft,
ja,
tatsächlich.
Eine der wenigen, die es damals schon gab. Und da bin ich durch Zufall hin, weil ich bin damals ja in die SPD eingetreten, und da gab es einen Ortsvereinsvorsitzenden, Heinz Plückelmann, den kennen ja viele Duisburger noch, der in Walsum ja lange politisch aktiv war. Und der war witzigerweise Präsident dieses Vereins Glück auf Mölln. Und als ich dann in die SPD eingetreten ist, hat er mich sofort angerufen und habe gesagt, willst du nicht Fußball spielen? Wir haben ja so eine Mädchenmannschaft gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir mal angucken, ich spiele gerne Fußball. Mhm. Ja, und so bin ich dann zu Glück auf Mölln gekommen, habe da angefangen. Und später, und von da bin ich dann gewechselt zum KBC Duisburg nach Kasselfeld. Bin dann auch irgendwann, weil ich hier die Ausbildung bei der DVG begonnen habe, dann auch in die Innenstadt gezogen, und so war Kasselfeld dann einfach näher als in Mölln zu spielen. Und da bin ich dann in der Damenmannschaft am Ende gelandet. Und daher kenne ich auch Martina Voss-Tecklenburg, weil wir irgendwie dann zur gleichen Zeit im gleichen Verein waren.
Also Duisburg ist auch wirklich, da werden wir im Laufe des Podcasts nochmal drauf kommen.
Wir merken aber, Auf jeden Fall, das Thema Fußball ist auf jeden Fall ganz prägnant, auch in ihrem Leben auf jeden Fall.
Wir starten jetzt rein mit unseren Quick Questions.
Wollte ich gerade sagen, nicht, dass wir uns hier verlieren.
Noch ein bisschen heißer reden, weil hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Ich werf mal den ersten Stein in den Quick Questions. Was lieber leiten, Frau Baas? MSV-Mitgliederversammlung oder Generaldebatte im Bundestag?
Generaldebatte im Bundestag.
Kommt wahrscheinlich auf die Situation
an. Da ist mehr Ordnung.
Zweite Frage, Klassenerhalt MSV oder Europameisterschaft im Sommer?
Boah, Klassenerhalt. Mhm.
Fußballschuhe oder Motorradboots?
Motorradboots mittlerweile.
Das muss man ja durchaus auch erwähnen. Wir haben gerade schon über die Anfänge im Fußballerischen geredet. Ihre zweite Leidenschaft ist das Motorradfahren.
Das stimmt.
Dann Inka Grings oder Alex Popp?
Alex Popp.
Mhm. Kopfballungeheuer. Zebra oder Adler?
Zebra.
Oh, hart, hart, aber schwierig, man merkt.
5-0 Kantersieg oder Last-Minute-Ausgleich?
Last-Minute.
Mhm. Mhm. Fühlt sich immer wie ein Sieg an, ne?
Ja, finde ich auch.
Jetzt ist die Spannung mal ganz allgemein losgelöst von aktiven oder nicht mehr aktiven Spielern. Lieblingsfußballer, Lieblingsfußballerinnen auch gerne?
Gerne auch beides.
Also Lieblingsfußballerin damals war wirklich, also Martina war wirklich, ich war ja in der zweiten Mannschaft und sie war schon auch damals schon ein Vorbild für viele, muss man sagen. Wir waren ja, sind ja fast gleich alt, aber trotzdem, sie war in der ersten Mannschaft und das war schon für mich oder auch für uns in der zweiten Mannschaft eine herausragende Spielerin, auch mit den Erfolgen. Und dass sie dann später sogar Nationaltrainerin wurde, ist natürlich ein Highlight, wenn man so die Geschichte auch kennt. Einfach super, muss ich sagen.
Jetzt kommen wir zum MSV Duisburg. Lieblingszebra, Frau Baas.
Naja, da muss ich auch so ein bisschen sehr in die Vergangenheit, aber Bernhard Dietz, mit dem ich ja auch heute bei Spielen, wenn ich Zeit habe und ein paar Heimspielen bin, zusammensitze mit den ehemaligen Spielern Michael Beller und so. Und aber Bernhard Dietz ist halt so eine Figur, der ist einfach auf dem Boden geblieben. Das ist so ein total netter Mensch geblieben. Sein Herz hängt immer noch beim MSV und er leidet so wahnsinnig mit. Also ja. Und er war halt ein Spieler und ich hatte ihn jetzt nach Berlin eingeladen mit den anderen zusammen und das war so im Büro, als alle hörten, in meiner Besuchergruppe ist Bernhard Dietz, kamen alle irgendwie so aus dem Büro, guckten so, darf ich mal gucken? Also das ist schon immer noch, er hat einen Bekanntheitsgrad, das ist irre.
Das ist halt einfach, natürlich hat er den MSV Duisburg so sehr geprägt, dass es die Ära MSV Dietzburg gibt, aber er ist auch Europameister. Dieser Mann ist ein hochverdienter Nationalspieler und Sie sprechen es an, wir haben viele, ich möchte jetzt hier echt niemanden respektlos in ein falsches Licht stellen. Wir haben viele tolle Profifußballer ja auch schon im Podcast, im Interview gehabt, keine Frage, aber mit Ennards ist es nochmal was anderes. Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit ihm in ein Gespräch abtaucht, wenn man ihm nur Hallo sagt eigentlich schon, der konzentriert sich ganz auf dich, der ist für dich da, der nimmt sich die Zeit, der hat die Wärme und die Lust, einfach sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Über früher redet er natürlich super gerne über die aktuellen Zeiten, da ist nicht viel mit Freude und Wärme, muss man sagen, aber das macht ihn aus irgendwie, ne?
Ja, und dass man solche Persönlichkeiten irgendwie für den Verein nicht besser auch nutzt und mit einbezieht, er schließt sich mir nicht. Ja. Und da sind ja noch einige, auch Preisler und so, und die sind ja alle da und die wollen auch und mitsamt ihren Ehefrauen und tut einem schon manchmal echt weh.
Das sind Galionsfiguren.
Ja. Aber auch ein Thema, ne, dass der MSV mit seinen Legenden teilweise halt, gibt es ja immer wieder, dass Leute sagen, mit den Legenden könntet ihr besser umgehen, beziehungsweise die besser einbinden. Ja. Ne, das ist ja immer wieder ein Thema beim MSV.
Gute Überleitung zu unserer letzten Quick Question. Mhm. Lieber reicher Geldgeber oder pleite, aber sexy?
Oh, so ein reicher Geldgeber wäre schon nicht schlecht, ne?
Es ist Profifußball, also wenn du Profifußball spielen
ganz ehrlich,
willst.
Wir wollen ja nach oben, ne? Also da, und heute ist es halt so, ohne Geld geht nichts in der Liga, das ist das Problem.
Und ich meine, wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder darüber diskutiert und das ist genau das Thema. Die Tradition, der Name, das ist was, das ist Image, das ist einzigartig. Du gehörst natürlich zu einem erlauchten Kreis. Aber die Realität im Profifußball, und das zeigen viele kleinere Vereine, die hochgekommen sind in die Profiligen, die Realität im Profifußball ist heutzutage, irgendwoher muss die Kohle kommen.
Ja, und man schafft ja auch, selbst wenn man ein ganz tolles Team hat, und ich meine, darüber reden wir ja wahrscheinlich heute auch noch, wenn man unten wieder anfangen muss, das geht nur bis zum gewissen Grad. Mhm. Dann muss man natürlich schon auch finanzielle Mittel haben, um den ein oder anderen Ergänzungsspieler dazu zu holen, so dass es passt. Aber Und ohne dem geht's nicht.
Ja.
Deshalb, so traurig es ist, arm, aber sexy ist ganz schön, aber für die Liga wahrscheinlich nicht ausreichend.
Apropos Liga nicht ganz ausreichend, da sind wir ja wunderschön
übergegangen.
Ich habe nur drauf gewartet. Frau Baas, wie halten Sie es im Abstiegskampf mit der Hoffnung? Ich meine, wir reden jetzt nach dem Spiel gegen Mannheim, das war das 1:1. Vor dem Spiel haben uns noch einige Leute gesagt, also wenn wir heute noch gewinnen, dann, wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, Hoffnung gibt's bei uns nicht mehr. Im Stadion habe ich das so zweigeteilt mitbekommen, ein paar, die gesagt haben, also wenn wir heute gewinnen, dann vielleicht, und die anderen sagten, ist schon gelaufen.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen mit der Hoffnung und wann sind wir für Sie persönlich abgestiegen? Also wir sind's ja noch nicht, aber also jetzt kann man ja eigentlich darüber sprechen.
Also jetzt könnte ich fürs Phrasenschwein sagen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, rechnerisch alles möglich, lirum larum. Ich, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, aber ich glaube, seit dem 1:1 ist es gelaufen. Also es tut mir leid, wenn, vor allen Dingen die letzte Hoffnung wäre jetzt, also 8 Punkte muss man aus 15, die man maximal erreichen kann, da müssen aber alle anderen mitspielen.
Richtig.
Und ich habe mir jetzt nochmal das Endprogramm angeguckt, aber auch Ingolstadt und auch Sandhausen, die von den Punkten her können die vielleicht sogar noch oben den Relegationsplatz erreichen.
Richtig.
So, und das wird ganz, ganz schwer. Deswegen, klar, ich würde mich freuen, wenn alles jetzt super funktioniert, alle spielen für uns und wir gewinnen jetzt alles. Wobei das, wenn man sich die Gegner anschaut, schon fast unrealistisch ist. Deswegen, meine Hoffnung ist eigentlich jetzt gestorben gegen Mannheim. Das war, also wenn es da nochmal geklappt hätte, dann hätte ich noch einen Funken gehabt. Aber jetzt muss man sich, vermute ich, ernsthaft darauf vorbereiten, dass es einen Neuaufbau geben muss,
ja,
um recht schnell auch wieder hochzukommen, wenn wir denn runtergehen. Aber meine Hoffnung ist echt, also Essen wäre schon gut gewesen, aber jetzt Mannheim mit dem 1:1, das war einfach zu wenig. Also ja, bei auch wenn es eine tolle Leistung, ich habe ein Stück noch sehen können zum Schluss, aber das da ohne Sieg, vor allen Dingen jetzt zu hoffen, alle anderen spielen für uns, das sehe ich nicht. Also wenn man auch das Restprogramm der anderen sich anschaut.
Dieser Drive, den du hattest, der ist ja auch verpufft. Also das, was Mannheim gemacht hat, ja, überzeugende Spiele, überzeugende Siege liefern in Serie, die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf wären. So wie es ja häufig ist, dass ein abstiegsbedrohter Verein sich nochmal absetzt und sagt, so, wir haben die Energie, es lief zwar irgendwas falsch in der Planung, aber wir sind wieder da. Das hat der MSV Duisburg am Ende nicht gezeigt. Wenn du Bielefeld verlierst, wenn du Essen verlierst und wenn du gegen Mannheim, und auch so klar muss man sein, kein eigenes Tor schießt, ne, weil am Ende war es Terence Boyd, der uns in Front gebracht hat. Wir haben noch gesagt, der trifft immer im Wedau-Stadion. Da hat er ausnahmsweise für uns getroffen. Dann ist es zu wenig. Und dann muss man sich am Ende mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Und wir hatten diese Gedanken, Ihnen wird es da wahrscheinlich ganz ähnlich gegangen sein, in den vergangenen Jahren ja immer wieder. Es war immer wieder knapp, am Ende der Saison hat man sich berappelt und es noch irgendwie überlebt. Diese letzten Jahre, dritte Liga, wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie drauf geblickt auf den Spielverein, der immer weiter federn lässt?
Also meine Hoffnung war ja, als wir in der dritten waren, dass wir irgendwie zumindest so mitspielen können, dass wir im Mittelfeld oder ein bisschen oben an den Aufstiegsplätzen kratzen, weil dann gewinnst du eben auch ein paar Spiele. Das ist für die Fans einfach schön. Aber wenn du immer wieder da unten und rumkrebst und immer Angst haben musst, du steigst ab, das ist auf Dauer auch, du gewinnst kaum Spiele, zu Hause gewinnst du ganz selten. Das ist für Fans einfach nicht schön. Ich meine, wir haben sowieso eine hohe Leidensfähigkeit, aber es ist immer gut in der Liga, wenn du natürlich oben ein bisschen mitspielen kannst, wenn du einfach Heimspiele auch gewinnst, dann kommen auch die Zuschauer und haben auch Hoffnung, dass es wieder nach oben geht, aber dieses immer dann unten und mal knapp, haben wir es geschafft, ja, dann haben wir uns alle irgendwie die Schweißperlen von der Stirn gewischt, aber so eine richtig euphorische Saison war es meistens nicht. Und das ist eben, was so schade ist, weil man hat ja jetzt gesehen, 16.000 waren plötzlich beim Spiel da, also es geht ja, also wir können ja die Massen sozusagen auch mobilisieren, wenn eben auch gut gespielt wird.
Ja, man muss zur Einordnung sagen, es waren natürlich viele Mannheimer auch da, aber wenn man sich Haupttribüne angeschaut hat, natürlich waren da auch mehr Duisburger als in den Spielen.
Ja, weil ich glaube, alle haben ja die Hoffnung auf dieses Spiel gesetzt. Das ist ein unmittelbarer Gegner letztendlich, und wenn du das Spiel nicht machst, und dass die Fans gesagt haben, wir wollen unsere Mannschaft nochmal nach vorne peitschen, damit wir hier diesen Heimsieg holen, um einen Funken Hoffnung zu behalten, dass es am Ende dann doch wieder klappt. Das ist fantastisch gewesen. Also kann man auch eigentlich allen nur ein Lob aussprechen. Ich habe es, wie gesagt, ich war leider, konnte ich nicht da sein, weil ich noch auf dem Weg von Berlin nach Duisburg war. Aber ich habe es ja so ein bisschen immer, ja, sofern das dann geht, offen, so ein bisschen nachverfolgt über den Livestream. Aber wie gesagt, das ist kein schönes Gefühl. Besser, lieber ist es mir, wenn man oben mitspielen kann oder sogar so ein bisschen mal einen Aufstieg denken kann, aber immer nur hinten am Ende puh nach einer Saison zu sagen, hat mal wieder funktioniert.
Und nächstes Jahr wird alles, oder nächste Spielzeit wird alles besser.
Dann hat man die Hoffnung, alles wird besser, aber dann, also dann kommt das Thema Geld wieder, haben wir genug, um Ergänzungen zu kaufen, und jetzt mache ich mir schon Sorgen, natürlich, es wird ein ganz anderer Kader sein müssen, ich weiß nicht, ob die alle so bleiben, die werden natürlich versuchen, in der dritten zu bleiben, die meisten Spiele, ist auch verständlich.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da mal reingrätschen darf, dass es den ein oder anderen Spieler gibt, der sich unabhängig von seiner spielerischen Klasse hier wohlfühlt. Ich hoffe zum Beispiel auf einen Marvin Knoll, der uns im Podcast zum Beispiel mal gesagt hat, dass er sich in Bergheim total wohlfühlt, seine Kinder gehen da zur Schule, seine Frau fühlt sich da wohl. Das klang halt wirklich so, als würde er sich total damit identifizieren. Da habe ich zum Beispiel die Hoffnung. Bei jungen Spielern. Der Torwart Braune, der wurde jetzt auch sehr abgefeiert im Spiel. Da legen, glaube ich, viele Leute ihre Hoffnung rein, dass der nächstes Jahr unsere Nummer 1 wird. Man merkt einfach sehr, die Stadt ringt, beziehungsweise der Verein und auch die Stadt irgendwie auch ringen sehr um Identifikationsfiguren. Und,
aber das hat ja auch lange gefehlt, dass sich auch die Spieler mit dem Verein und dem MSV identifiziert haben. Also es braucht ja immer, und davon haben wir ja immer gelebt, dass es so Spielerfiguren gab, die sich mit der Stadt, mit dem Verein, die hier leben, und sich damit identifizieren. Oft gab es ja auch eine Saison, da wurde bunt zusammengewürfelt, und das waren alles, wie ich immer sage, sind natürlich so Söldner, die ziehen von einem Verein zum anderen.
Hast du.
Die hat man immer, ist aber, kann ich auch aus Sicht des Spielers verstehen, aber es braucht immer trotzdem Figuren, womit sich die Fans identifizieren können, und natürlich ist es am schönsten, wenn die sich dann auch in der Stadt, in der sie spielen, wohlfühlen, weil man sich dann auch hier in der Stadt bewegt, man ist ansprechbar, die Fans können auf einen zugehen, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man zwischen Spielern und Fans eine Distanz hat, weil die sich auch hier in der Stadt nicht aufhalten, sondern die
in
kommen
Düsseldorf
zum Spiel oder sonst wo, und sind dann weg.
Ich hab,
das erlebe ich übrigens in anderen Vereinen, ich bin ja schon mal bei anderen Vereinen unterwegs, weil ich ja auch in der Bundesliga schon mal das ein oder andere Spiel mir anschaue, da merkt man, das machen die auch nach dem Spiel ganz anders, dass die Spieler dann auch so nochmal in den Businessbereich gehen oder so und sich da auch aufhalten oder da Tische haben oder sowas, ne? Dass es richtig dann auch zelebriert wird, dass sie ansprechbar sind nach dem Spiel, dass man Fotos machen kann, dass man so ein bisschen sich mit den Spielerinnen und Spielern identifiziert. Und das sind so Dinge, die mir auch so beim MSV ein bisschen fehlen. Das ist zu wenig, weil die Fans, die leiden mit und die wollen natürlich auch ihre Spieler so ein bisschen zum Anfassen haben. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo man noch ein bisschen für die Zukunft nacharbeiten kann, um einfach auch die Fans so ein bisschen mit den Spielern wieder zusammenzubringen. Die Spieler kriegen ein Gefühl für die Stadt, für das, was die Fans denken. Also ich glaube, das ist auch ein Bereich, wo man noch einiges tun kann.
Bei allen sportlichen Problemen, das ist auch bei Stallgesprächen. Es gibt ja dieses Format, wo MSV-Mitglieder sich mit dem Vorstand austauschen können. Auch immer wieder ein Thema. Und das muss man mal ansprechen. Das sind Kleinigkeiten wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Und wir reden vorrangig über den Sport. Aber die Spielerfrauen zum Beispiel beim MSV Duisburg sind ja auf der Gegengrade platziert. Ne? Das heißt, immer wieder Thema bei den Stallgesprächen. Wenn das Spiel abgepfiffen wird, gehen natürlich die Männer zu ihren Frauen, zu ihren Lebensgefährten, zu den Kids. Und
zu den Familien.
Ne, sagen, tolles Spiel, nehmen die Kinder noch mit auf dem Rasen, man kennt das, und dann wird im besten Fall vor der Kurve gefeiert. Aber die Distanz ist natürlich automatisch da. Ne? Die sitzen nicht drüben bei den Leuten, die im VIP-Bereich auf der Haupttribüne sitzen. Und dann ist man vielleicht auch nach Abpfiff eher drüben bei der Family als bei, das ist Geschäft, das muss man ja auch sagen, als bei Sponsoren und bei denen, die es vielleicht noch werten. Ne? Also wenn da nach Abpfiff die Spieler immer vorbeikommen und die noch zum Anfassen wirklich da sind und man dann nochmal ein bisschen schnacken kann, ein bisschen Foto machen kann, dann ist das einfach am Ende des Tages so eine Image-Geschichte auch für den Spielverein intern.
Ne? Ja, das Klar. spielt schon eine Rolle. Und wenn ich Sponsoren auch bei der Stange halten will, weil ich die auch für die Zukunft brauche, gerade dann, wenn es schwierig wird und der eine oder andere sucht sich vielleicht eher einen anderen Verein dann, wenn er nicht jetzt gerade komplett mit der Stadt Duisburg verankert ist, ist sowas wichtig. Das hört sich oft an, dass es so Kleinigkeiten sind, aber es ist für viele schon wichtig, weil die lassen ihr Geld halt beim Verein und sagen, ich will da nicht nur das Spiel sehen, ich will vielleicht auch vorher und nachher ein bisschen was davon haben.
Ja. Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, dass Spieler teilweise dann in Logen kommen, sich dann zeigen etc. Thema Loge ist natürlich auch wieder ein gutes Stichwort, weil seit 2,5 Jahren ist so ein Stadionbesuch für Sie doch ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen, oder?
Als Bundestagspräsident, also ich meine, Sie kennen das Business hier als Abgeordneter, also Sitzungswochen, da kann man Spiele mal nicht gucken, aber...
Na klar, aber jetzt als Bundestagspräsidentin hat man dann natürlich dann nochmal ein anderes Standing. Ich meine, vorher haben Sie vorher mal in der Kurve gestanden mal...
Also ich hatte schon ganz lange immer einen Sitzplatz, also in der Kurve selber nicht, okay. Sondern ich hatte, aber in der Nähe an der Seite so einen Sitzplatz ganz viele Jahre. Und als es dann dem MSV so schlecht ging und wir mit den Fans überlegt haben, ich kann mich noch an diese Menschenkette erinnern, von der Stadt bis zum Stadion, da habe ich dann mich damals entschieden, um dem Verein irgendwie auch zu helfen, so eine Businesskarte zu kaufen,
Spült Geld in eine Kasse.
Weil es halt Geld reinspült, das haben einige gemacht und seitdem habe ich die da oben. So, und ja, wenn ich da jetzt hinkomme und jetzt bin ich halt Bundestagspräsidentin, vorher war ich als Abgeordneter, aber ich nutze das auch, ich sag mal, für den Verein. Das heißt, es gab jetzt so viele Sponsoren, die gesagt, kann die Frau Baas nicht mal in meine Loge kommen, mal guten Tag sagen. Ja, aber dann mache ich das, weil wenn der MSV mich quasi auch als Aushängeschild
Testimonial
benutzen kann,
quasi.
Oder Testimonial, wie man das nennt, dann mache ich das ja gerne. Ich meine, ist ja für den Verein. Und wenn die sich dann freuen, wenn ich da reinkomme, gut, kurz guten Tag sage, mache ein Foto und die sagen, oh, da kann ich die treffen, völlig unkompliziert. Ne? Die kommt hier einfach rein, muss jetzt keinen großen Antrag stellen und eine lange Vorlaufzeit. Deswegen meine ich das. Es ist wie mit den Spielern, das macht schon was aus. Insofern mache ich das gerne für den Verein.
Ich würde auch ganz frech behaupten, Sie sind eine Smalltalkerin, oder?
Ja, und dann fachsimpelt man so ein bisschen. Ja. Mir macht das ja auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ich bin ja auch gerne da.
Ich meine, Sie als Aushängeschild, also ich kann nur für uns sprechen, also uns macht das zum Beispiel sehr stolz, dass das zweithöchste Amt im Land einfach blau-weiß gestreift ist. Das ist einfach wunderbar. Das erfüllt uns und bestimmt auch viele andere Duisburger mit sehr viel Stolz. Das möchte ich mal an der Stelle sagen.
Ja, wirklich. Man darf im Bundestag, glaube ich, keine Zebranadel tragen. Sie können es nicht machen wie Herr Lambi. Oder sind nur politische Symbole verboten?
Ja, eigentlich sind alle Symbole, wenn es geht, verboten. Ja. Aber politische, aber ab und zu... trage ich das schon mal.
Ja, ich werde mal drauf heimlich.
Wann wurden Sie eigentlich mit dem Zebravirus infiziert? Also wann ging das wirklich so los bei Ihnen?
Ich bin ja, habe ja lange in Walsum gewohnt und das war mal ein Spiel Hamburg 07 gegen den MSV Duisburg. Und da habe ich so ein bisschen gefallen an, das war dann auch ein Spiel, das hat hier im Stadion stattgefunden. Ich bin gar nicht immer, weil ich in Walsum wohnte, da fährt man ja nicht nach Duisburg, wie wir immer gesagt haben. Das ist ja viel zu weit weg. Und so bin ich dann irgendwann hier ins Stadion gekommen, weil der Hamburg 07 gegen MSV ein Spiel hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so urlange her. So, und da bin ich so ein bisschen vom Stadion und auch vom MSV so ein bisschen angefixt worden. Und seitdem bin ich dann eigentlich immer fast regelmäßig dann zum MSV. Ich habe ja dann auch hier in der Innenstadt gewohnt. Insofern hat es dann für mich auch von den Wegen her war es einfacher, zum MSV zu gehen. Und so ist das entstanden. Aber durch so ein Lokalderby sozusagen ist das passiert.
Sehr schön. Das war ein Lokalderby. Wissen Sie noch, welcher Wettbewerb? War das ein Testspiel?
Hamburg 07
wahrscheinlich.
Ich glaube, das war sowas wie ein Freundschaftsspiel einfach. Ja, das war damals so ein Freundschaftsspiel irgendwie.
Ich finde solche Spiele, weil deshalb habe ich nochmal nachgefragt, wenn so Duisburger Derby gibt und das sind dann wirklich so Trainingsspiele, meistens sind es ja, häufig sind es ja Saisonvorbereitungsspiele. Ja. Ich finde die Stimmung bei solchen Spielen einfach immer so schön. Ne? Wenn halt so zwei lockerer, ne? Duisburger Traditionsmannschaften treffen aufeinander und es ist Fußball an der Basis, finde ich auch immer, weil das findet ja in der Regel dann in kleineren Stadien oder sogar auf Vereinsanlagen statt, die gar keine Tribüne mit Überdachung oder ähnliches haben. Und dann ist es ja wirklich noch Bier am kleinen Bierstand und eine Grillwurst vom Schwenkgrill. Ich finde sowas... Ach.
Ja, ich gehe, also manchmal bin ich ja, weil es ja mein Wahlkreis auch ist im Duisburger Süden, als Abgeordnete gehe ich natürlich auch schon mal gerne irgendwie Viktoria Buchholz gegen großen Baum, also so, na, Lokalderbys. Ich finde, das macht Spaß, einfach auf der Platzanlage dann da einfach zu stehen und mit allen quatschen zu können am Rande.
Ja, es ist einfach so, wie gesagt, VfL Wedau kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, auch immer sehr schön. Die haben sogar eine Minigolfanlage, um ein bisschen Werbung zu machen. Jetzt ist es so, der MSV Duisburg ist in einer richtig fiesen Schieflage. Im Bundestag kommen natürlich Politiker und Politikerinnen aus allen Regionen, Städten, Gemeinden in Deutschland zusammen. Da sind dann eventuell natürlich auch Abgeordnete mal aus Düsseldorf oder Essen unterwegs. Wie schlimm ist es, Frau Baas? Wie schlimm ist es? Wer frotzelt?
Ja, das Schlimme ist, also die wissen, ist ja bekannt, dass ich MSV-Fan bin, und jetzt kriege ich Ernte immer so mitleidige Blicke.
Mitleid ist es.
Okay. Am Anfang, das ist das Allerschlimmste, was man haben. Und vor allen Dingen nicht nur Blicke, sondern schon, ich mache mal ein Beispiel, dann sage ich, ja, wie steht's denn um den MSV? Und dann guck ich schon ganz drückt und sage, ja, wir steigen vielleicht ab. Und dann, lass uns das Thema wechseln. Sollen wir über Energiepolitik reden? Das finde ich, das ist die Höchststrafe. Ne? Wenn man dann schon auch nicht mal mehr drüber reden will, das finde ich schlimm. Auf der anderen Seite hat es mir immer geholfen, weil in Berlin muss man sich immer, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, zuordnen. Schalke oder Dortmund. Klar. Und dann konnte ich immer sagen, keins von beiden, MSV Duisburg.
Das ist das Coolste auch immer.
Und wenn dann gucken alle so, wie?
Ja, die gibt's auch noch.
Gibt's?
Die gibt's auch noch.
Und dann füge ich mal ein Gründungsmitglied der Bundesliga. So.
Wer trägt denn im Bundestag seinen Verein mit auch noch sehr nach außen? Also wer, oder gibt es da Leute, die quasi mit einer Flagge quasi in den Bundestag kommen, wenn sie dürfen?
Es gibt Fanclubs, Abgeordneten-Fanclubs. Also die großen Vereine haben alle einen Fanclub in Berlin. Da kommen auch schon mal dann die Vereinspräsidenten in den Bundestag zu irgendwelchen. Dann gucken die gemeinsam Champions-League-Spiele oder sowas. Also es gibt's.
Da gibt es eine ganz klare Positionierung. Also
gut, mit dem MSV Champions League Spiele gucken,
wünsche ich mir, aber ja. Vielleicht.
Ja. Irgendwann.
Aber das müssen wir doch, eigentlich müssen wir das doch mal einbringen, oder? Auch einen Fanclub MSV, das müsste doch funktionieren. Ich meine.
Natürlich. Von der Regionalliga nach Berlin.
Genau.
Toll. Also
genau.
Ich habe es schon mal angedacht, aber ich glaube, es gibt nur irgendwie drei, die sich für den MSV aussprechen. Das ist ein kleiner Fanclub.
Aber immerhin drei.
Überwiegend Duisburg.
Also auf einen würde ich sofort kommen. Das ist natürlich der Kollege Özdemir.
Ja, genau.
So.
Und ansonsten?
Und es gibt tatsächlich noch einen CDU-Kollegen. Nicht aus Duisburg, sondern tatsächlich.
Ach.
Nicht. Ja.
Und also der kommt aus dem Ruhrgebiet, aber.
Ja, ja.
Okay, wollte gerade sagen,
das ist okay. Nein.
Hätte ich noch krasser gefunden.
Nee, gut, das ist gut. Im Ruhrgebiet ist es ja auch so. Das wissen, glaube ich, Leute, die fragen Dortmund oder Schalke nicht, weil sie meistens nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Also nee,
weil
ist ja,
sie nur die beiden meistens irgendwie kennen.
Man muss nur einmal im Ruhrgebiet, egal ob in Duisburg, Essen oder Dortmund, mal den Blick auf eine Kleingartenanlage schweifen lassen.
Ja, genau.
Und schon stimmt. Sieht man mindestens eine Schalke, mindestens eine Dortmund und dann wahrscheinlich, je nachdem, in welcher Stadt man ist, auch noch eine Essen oder eine Duisburg-Flagge. Aber wir merken schon, politisches Berlin und Fußball, das lässt sich ganz gut verknüpfen. Und zwar noch ein bisschen einfacher, wenn man über Fußballspielen reden möchte. Es gibt den FC Bundestag.
Genau.
Das ist erstmal ja eine coole Geschichte, dass Abgeordnete, die Bock auf Kicken haben, gemeinsam kicken. Uns ist nur aufgefallen, man muss schon ein bisschen länger scrollen, um weibliche Abgeordnete im Kader zu finden. Also wo sind die Fußballerinnen im Bundestag? Alle die Schuhe an den Nagel gehängt oder was ist da los, Frau Baas?
Also es gab wirklich lange Zeit überhaupt keine aktive Spielerin. Also diese Legislatur haben wir echt zwei, die aktiv spielen. Da bin ich auch sehr froh drum. Aber es ist schon immer noch im Bundestag auch eine Männerdomäne. Das muss man einfach so sagen, das Spielen. Ich bin aber froh, dass die beiden jetzt aktiv mitspielen. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich bin jetzt seit 2009 im Bundestag. Da waren so gut wie keine Frauen, die aktiv mitgespielt haben. Ich weiß auch nicht, ob es immer gewollt war.
Aha.
Aber das müsste man den Kapitän des FC Bundestages fragen.
Wer ist das denn aktuell?
Aktuell
Mohamed
Mahmut Özdemir.
Gerade schon über ihn geredet.
Ja. Ah, okay. Ja.
Du musst mal auf seinen Instagram-Kanal gehen. Das trägt er auch stolz nach außen. Also das ist, glaube ich, für den eine coole Sache da als Kapitän. Würde ich jetzt einfach mal mutmaßen.
Und die Mannschaft darf auch das Originaltrikot der deutschen Nationalmannschaft tragen. Das ist erlaubt. Das darf man ja sonst nicht. Aber die dürfen damit auch spielen. Auch ein Privileg des FC Bundestag.
Ja. Es ist, glaube ich, vielleicht habe ich auch einfach ein altes Bild gesehen. Das kann auch sein. Aber kann sein, dass es dann immer die nicht gerade die aktuelle Version ist, sondern irgendwie das Modell von vor ein paar Jahren, vom letzten Turnier. Kann das sein?
Das kann sein.
Ich habe zuletzt Aufnahmen in grünen Trikots, glaube ich,
genau,
gesehen.
Genau, es gibt diese grünen, die...
Das Auswärtstrikot.
Genau.
Ich habe auch welche noch gesehen, 2018er Weltmeisterschaft-Trikots. Auch da natürlich keine tollen Gefühle mit verbunden.
Ich bin mal gespannt, ob sie das neue Pinke tragen, weil im Moment tragen sie natürlich ansonsten traditionell
Herrn Habeck steht's gut.
Weiß, ja, weiß und schwarze Hosen. Aber das ist schon, also ich finde es toll, dass die so eine Mannschaft haben. Vor allen Dingen, es ist schön für Benefizspiele. Die machen jetzt auch wieder ein Spiel, glaube ich, gegen die Mannschaft zum Thema Diabetes, um auch so ein bisschen, das Thema Diabeteserkrankung und Sport und Fitness zusammenzubringen. Also, und es ist überfraktionell. Also manchmal sieht es ja so aus, als würden wir uns nur kloppen und streiten, aber an dem Punkt scheint es dann doch wenigstens beim Fußball gelegentlich zu klappen.
Wer ist denn da der beste Zocker im Team, was würden Sie sagen?
Oh, das weiß ich gar nicht. Nee.
Ne? Also so gar keine Idee, wer wirklich gut ist, wer wirklich beschlagen ist technisch.
Ich habe da, um ehrlich zu sein, so weit nicht nachgeguckt. Ich habe auch kein Bewegtbild gesehen. Ich weiß nur, dass es den FC-Bundestag geben
gibt. Zu Beginn der Legislatur haben sie ja die Europameisterschaft der Parlamentsmannschaften
gesehen,
gewonnen. Ja. Dann allerdings das Jahr drauf wieder verloren. Also insofern... ist die Mannschaft, weil der jetzige Bundestag ist tatsächlich ja auch ein bisschen verjüngt. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Spieler, die auch, bevor sie in den Bundestag kamen, tatsächlich auch aktiv im Verein gespielt haben.
Irgendjemand hat Oberliga mal gespielt, meine ich. Ja, habe ich auch mal irgendwas gehört oder gelesen.
Ja, weil ganz lange war es echt so eine Art Rentnermannschaft, viele Jahre. aber jetzt ist da wirklich eine gute Mischung von Jung und Alten, auch richtig guten Spielern.
Aber es ist noch ein guter Weg zu gehen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass es vielleicht auch mal eine reine FC-Bundestag-Frauenmannschaft gibt. Da sind wir offensichtlich noch ein paar Jährchen, ein paar Legislaturen von entfernt.
Ja, wir verharren bei 35% seit 20 Jahren Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Also ist noch viel Arbeit vor uns.
Ey Tim, erst Michael Beller.
Und dann auch noch Abdel Karim.
Und jetzt die Bundestagspräsidentin, der Guido. Der kennt sie alle und...
Drucker kannst du bei dem auch noch kaufen.
Ey, gibt's eigentlich irgendwas, was dieser Tausendsasser nicht kann?
Bürosysteme Gottkönig Guido Lilienthal.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, und das gleiche gilt auch für den Frauenfußball ganz generell. Ich habe mir das hier als Überschrift notiert, unseren zweiten Block sozusagen der aktuellen Folge, weil natürlich wollen wir mit Ihnen auch über Frauenfußball reden. Frauenfußballerin sein, viel Respekt, wenig Knete. Das fasst es auf der einen Seite zusammen. Also ich glaube, die Wertschätzung ist da.
So ein bisschen das Applaudieren auf dem Balkon, ne? So ein bisschen, oder? So,
ja. Es ist doch auch immer nur so, und das sieht man beim MSV Duisburg aktuell. Tim, du hast die Mitgliederversammlung besucht, du hast mitbekommen, was für eine Fußnote Frauenfußball in der aktuellen Krise automatisch wieder spielt. Also ich glaube, wenn du gut betucht bist, wenn es bei den Herren läuft, dann hat man auch immer viel Lust auf Frauenfußball. Das müssen wir uns übrigens auch einsetzen in dieses Boot, wenn man überlegt, was für Folgen wir in diesem Jahr gemacht haben.
Wir haben kaum über den Frauenfußball geredet, einfach weil die Lage des MSV, klar, die Frauenlage ist genauso prekär. Das
da können wir uns nicht von freisprechen.
Faule Ausrede, aber es ist natürlich so, dass wir auch immer gesagt haben, also egal wie gut die Frauen spielen, wenn der MSV hier runtergeht, dann können die Frauen noch so gut spielen, auch in der Bundesliga bleiben. Nächstes Jahr wird es dann die Mannschaft wahrscheinlich nicht geben, weil einfach, so wie es anklingt, hat Capelli, die ja die Frauen bei uns bezahlen zum Beispiel, keine Lust mehr, ne, das weiterzuführen. Es ist ein ungelegtes Ei.
Frau Baas, fatal, aber verständlich irgendwo?
Ich finde es einfach nur traurig, weil Duisburg war echt schon für den Frauenfußball immer. Also ich habe gerade geschildert, mit 16 habe ich hier schon gespielt. Also es gab hier schon immer Frauenfußball. Und auch tolle Mannschaften, viele Mannschaften. Und man merkt auch da, dass einfach das Geld regiert die Welt. Ja. Die meisten guten Spielerinnen, die wir hatten, sind alle weggekauft worden. Die sind jetzt, weil die großen Bundesliga-Vereine gönnen sich jetzt alle eine Damenmannschaft und packen da auch Geld rein, können es auch. Und Vereine, die wirklich eine lange Tradition haben, so wie wir hier in Duisburg, was den Frauenfußball angeht, echt Persönlichkeiten nach vorne gebracht hat, die dann irgendwann bedauerlicherweise Duisburg verlassen haben und woanders gespielt haben oder spielen. Und das ist deshalb traurig, dass das dann jetzt vor allen Dingen, wenn wir Pech haben, komplett verschwindet. Und wir haben natürlich, wenn man sich den Unterbau anguckt, schon auch viele Mädchenmannschaften noch. So, dann fehlt dir aber so eine Mannschaft, wo du dann auch, wenn du aus dem Mädchenfußball kommst, auch aufsteigen kannst.
Genau.
Also das heißt, die werden am Ende, wenn sie weiterspielen wollen, die Stadt verlassen müssen. Und das finde ich, das ist ein extremes Problem. Aber es war schon fast klar, wenn der MSV als der Männerfußball am Abgrund steht und man sich schon sowieso Sorgen machen muss, das zu finanzieren, dass dann nicht mehr viel übrig bleibt für den Frauenfußball, das ist wahrscheinlich für den Verein verständlich, aber ich finde es eine Katastrophe für die Stadt, ich sage das ganz klar.
Und es ist ja auch ein massiver Rückschritt einfach generell, wenn man sich überlegt, was sich in den letzten Jahren beim MSV Duisburg getan hat. Also natürlich beim Aufstieg in die erste Liga gegen RB Leipzig, ich glaube, wir haben uns gesehen, sie waren da, als es diesen hohen Sieg gab zum Aufstieg und das ist natürlich jetzt nicht wie wenn die Herren kurz vorm Aufstieg stehen, aber das Spiel hat stattgefunden im Wedau-Stadion. Da war eine gute Stimmung, natürlich kein Hexenkessel im eigentlichen Sinne, aber es gab Support, es gab Standing Ovation, es gab eine Party anschließend nach Abpfiff, dann gab es jetzt auch in der letzten Bundesliga-Saison leidenschaftlichen Einsatz der Fans. Wenn es so Spiele gegen Köln gab, ja, dann sind da halt 800 Leute. Jetzt kann man, wenn man nur Lizenz Herrenfußball guckt, sagen, hahaha, 800 Leute, ist ja witzig, wie verloren waren die denn da? Ja, das stimmt vielleicht auch ein Stück, aber es gab diese Entwicklung. Es gab mehr Zuschauer und vor allen Dingen, auch das wird ja jetzt vermutlich wieder zerstört, gab es Mädels, die sich über den MSV Duisburg eine tolle Reputation erspielt haben. Toni Halverkamps geht jetzt zu Union Berlin, das ist klar. Man kann ihr keinen Vorwurf machen. Anna Mahmutovic, wahrscheinlich das beste Beispiel. Diese Frau ist nicht nur Duisburgerin, sondern die ist Zebra. Ja. Ja, ich bin ja manchmal regelrecht starstruck, wenn ich bei einem Herrenspiel an der Bierbude stehe und sie steht neben mir. Also das ist ja kein Gelaber von ihr. Die ist wirklich MSV-Fan. Die geht immer, wenn es irgendwie möglich ist, auch in Block H. Also die steht jetzt nicht irgendwie am Rand, sondern die steht zwischen den Ultras und liebt diesen Verein. Und aufgrund der Entwicklung im Herrenfußball, in der Lizenzfußballabteilung, wird dieses Mädchen ja nun gezwungen sein, Duisburg zu verlassen, wenn sie ihren Traum verwirklichen will, nämlich irgendwann mal für die A-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten zu stehen. Ne?
Du sprachst aber auch gerade 800 Leute an, hast das positiv konnotiert.
Ich fand's traurig.
Das ist es nämlich.
Ganz offen, wenn du in so einem riesen Stadion bist und du siehst da nur eine Tribüne irgendwie, die so ein bisschen besetzt ist, da kommt ja auch keine Stimmung auf in so einem riesen Stadion.
Und sie sprachen es gerade an.
Das macht's traurig, echt.
Robas, hier ist auch eine der Säulenpunkte des deutschen Frauenfußballs in Duisburg, muss man einfach so sagen, zumindest wenn man auf die Vergangenheit guckt. Und warum kriege ich es denn warum schafft Werder Bremen dann 10.000 Menschen in das Weserstadion zu holen, wenn die Frauen spielen? Warum schaffen das andere Vereine? Warum geht das in Duisburg nicht?
Rekordkulisse bei FC Köln noch in dieser Saison, ne?
Ja warum, ich weiß es nicht. Warum klappt das in Duisburg nicht?
Frankfurt, Saisoneröffnung.
Man könnte es.
Weil es auch vom Verein nicht zusammengedacht wird. Ne? Also es ist so eine Parallelwelt irgendwie.
Ist es in anderen Vereinen, ist es beim FC Bayern, bei Eintracht Frankfurt? Ich meine, das ist doch auch alles sehr...
Das weiß ich nicht, wie die das auch vermarkten. Da stecke ich zu wenig drin, ob die da auch tatsächlich, wenn dann die Spiele sind, auch ganz anders vermarkten und pushen und informieren. Und dann da sind die Spiele. Hier muss man ja manchmal überlegen, gezielt gucken, wann ist denn hier ein Spiel? Weil man das ist nicht so augenscheinlich, wann der MSV spielt. Also die Herren, das weiß man meistens so. Der Spielplan ist präsent. Bei den Frauen, da muss man schon sehr gezielt nachgucken. Da wird nicht... besondere Werbung gemacht.
Das stimmt.
So, und das fehlt natürlich. Und ich glaube schon, dass die Großen oder die anderen Vereine damit anders umgehen. Also, dass sie das zusammendenken. Und hier ist es schon immer so irgendwie so parallel gelaufen. Also zwar unter einem Dach offiziell, aber es war, glaube ich, nie gemeinschaftlich angelegt. Wie gesagt, ich mache mir Sorgen, wenn das jetzt wegbricht, dann wird es hier vielleicht auf lange Sicht überhaupt gar keinen Frauenfußball mehr geben. Weil natürlich auch ich dann auch als Mädchen schon überlege, wenn ich später weiterspielen will, ob ich nicht schon direkt einen anderen Verein nehme. Da fange ich ja gar nicht erst hier in Duisburg irgendwo an, sondern gehe ich direkt in eine andere Stadt und gucke da, wo ein Bundesliga-Verein ist. wenn ich ein bisschen auch in der Laufbahn bleiben will. Deshalb, ja. Das macht mir große Sorgen, wenn dann ein großer Verein hier nicht mehr ist, der den Damenfußball repräsentiert, dann wird das wegbröckeln.
Ich muss noch einmal ein Stück weit in die Gegenrede gehen. Ich verstehe eure Punkte. Ich verstehe eure Punkte gerade, wenn man nach Köln, wenn man nach Frankfurt, wenn man nach Bremen schaut. Wenn du dich allerdings mit den Spielerinnen unterhalten hast, die kommen von PCC-Stadion Homberg, 200 Leute, und dann sind da immerhin mal 800. Ich glaube, das haben die Spielerinnen schon als Wertschätzung wahrgenommen. Und mein Punkt war gerade, nur um darauf noch ganz kurz zurückzukommen, man hat ja immer eine Entwicklung gespürt. Natürlich hätte man da mehr machen können, was Vermarktung angeht, Frau Baas. Sie haben vollkommen recht. Ich meine, ich glaube, die MSV Duisburg Frauen, die haben dann irgendwann mal ihren eigenen Instagram-Kanal, ihren eigenen Facebook-Kanal erstellt, ja. Weil es sich für die Damen einfach so dargestellt hat, dass man dann, bevor beim MSV auf dem Hauptkanal wenig bis nichts kommt, lieber Trainingseindrücke und Co. auf dem eigenen Kanal präsentiert. Da kann man drüber diskutieren. Das ist fraglich, dass dann die Social Media Abteilung sozusagen aus dem Haupthaus, wenn man so will, das nicht mitträgt. Aber es gab halt eine Entwicklung, und sei sie noch so klein, und die wird jetzt wahrscheinlich komplett eingerissen, weil junge Fußballerinnen, sie sagen es gerade schon, sich sagen werden, ja, dann gucke ich mal lieber, ob ich nicht vielleicht in Essen irgendwo unterkomme, da werde ich dann Bundesliga spielen, irgendwann vielleicht.
Ich will gar nicht komplett widersprechen, aber das ist natürlich ist es schön, in einem großen Stadion zu spielen, dann kommen auch mehr, aber dann muss man es auch so vermarkten.
Nein, vollkommen.
Weil ich glaube, dass schon viele Fans, die normalerweise zum Männerfußball gehen, vielleicht sich trotzdem attraktiv mal ein Frauen-Bundesligaspiel anschauen. Ja. Ne? Wenn man das so ein bisschen auch mal pusht und unterstützt. Und dann macht es natürlich in einem großen Stadion auch Spaß, wenn dann eben 2000 da sind, anstatt nur 800.
War jetzt der Fall gegen die Bayern tatsächlich? Ja. Gegen Bayern waren es 2800, an die 3000 könnte man sagen. Ging ja auch gut los, 1-0 zur Halbzeit geführt, um sich dann in der zweiten Halbzeit
vermöbeln zu lassen.
5-1 oder 1-5 ging es am Schluss aus. Sehr, sehr schade. Aber auch bei 3000 Leuten finde ich es halt, wenn der FC Bayern kommt, ne, also das Zehnfache kommt, wenn die Männer gegen den Bayern spielen würden, mit demselben Ergebnis wahrscheinlich.
Ich erlebe immer wieder, wenn es jetzt um die MSV-Frauen geht oder auch um die Frauennationalmannschaft, dass ich in so eine Diskussion rutsche über die Qualität des Frauenfußballs.
Und damit dann auch irgendwie Zuschauerzahlen dann angeführt werden und das ist begründet, dass sie sagt, das ist halt nicht so qualitativ hochwertig, genau, und nicht so gut.
Es ist nicht so schön, es ist nicht so schnell.
Hör ich immer wieder.
Witzigerweise sind das häufig die Leute, die es kategorisch ausschließen,
das überhaupt zu gucken.
Die Frauen-EM, die Frauen-WM zu gucken, mal ins Stadion zu gehen, wenn die MSV-Frauen spielen. Ich finde, diese Debatte wird allein aus dem Grund schon unfair geführt, weil die Ausbildungsbedingungen im deutschen Fußball für Frauen, sie selbst werden dann ein Lied von singen können, ja, sich in den letzten Jahren erst deutlich verbessert haben. Wurden Sie nicht noch belächelt, als Sie als Mädchen gesagt haben, ich will Fußball spielen? War das nicht noch so eine Zeit, wo man gesagt hat, ja, die Frauen, da kann man mal so einen Showkick draus machen, und dann war's?
Ja, vor allen Dingen damals zu meiner Zeit gab es ja noch in der Mannschaft selbst ein völlig unterschiedliches Niveau. Die einen konnten überhaupt nicht vor den Ball treten, wenn ich das mal schroff ausdrücken darf. Ja. Und die anderen konnten alles. Die konnten Flanken, Elfmeterschießen und andere eben nicht. Also in der Mannschaft war das Niveau sehr unterschiedlich. Das ist ja heute so fast gar nicht mehr, sondern heute hat man ein sehr gutes bis sehr gutes Niveau. Es hat sich technisch total verbessert. Natürlich ist es immer noch anders als ein Männerfußball, aber er ist total attraktiv spielerisch, und als wir bei der Europameisterschaft, Finale, Wembley Stadion, da war ich persönlich anwesend, leider verloren.
Ein herrliches.
Zu Unrecht, wie ich heute noch.
Immer, gegen England verliert man immer zu Unrecht. Immer zu Unrecht.
Aber das hat so einen Hype gegeben. Gut, dann sind wir früh ausgeschieden beim nächsten Turnier. Das hat natürlich dann auch wieder einen Einbruch gegeben. Ja. Aber wenn man jetzt sieht, wie die gekämpft haben, um jetzt die Qualifikation zu schaffen, das ist doch einfach. Und ich glaube, es spricht auch andere Zuschauer vielleicht an. Also es muss ja nicht immer der reine Fan sein, der jetzt nur zum Männer-Bundesliga-Fußball geht, sondern ich glaube, es spricht insbesondere, das merkt man im Zuschauerbereich, Familien komplett an. Also manchmal gehen ganze Familien zum Frauenfußball, die dann da einfach ihre eigene Fangemeinde haben, und das kann man ausbauen. Es müssen ja nicht immer die gleichen sein, die dann damit hadern, oh, Technik, nicht so schnell, nicht so technisch. Ich finde, die Frauen haben wahnsinnig aufgeholt, und deshalb finde ich das so bedauerlich, wenn jetzt ausgerechnet in dieser Phase meine Heimat, mein MSV, wegbricht. Für einen Frauenfußball, das tut einfach weh. Ja.
Jetzt ist es so, Der MSV Duisburg, der hat diese Aufmerksamkeit wahrscheinlich in der Frauenabteilung in den kommenden Jahren nicht. Der Frauenfußball generell und gerade die DFB-Abteilung der Frauen hat die Aufmerksamkeit. Ich weiß, im letzten Jahr, da hat Bundeskanzler Scholz den DFB besucht, die DFB-Frauen besucht und
ich war auch noch vorm Turnier da,
ne?
In da, Herzogenaurach.
So, dann geht man im Trainingslager nochmal vorbei, ja. Sagt hallo, also die Aufmerksamkeit politischer Akteure ist da. Dann redet man über die WM 2027, die möglicherweise, das wird ja nächsten Monat entschieden, in Deutschland stattfinden kann. Mitte Mai übrigens, könnt ihr euch schon mal notieren.
Ja, Duisburg ist ja leider als Spielstätte ausgestiegen mit dem Stadion, aber das wäre natürlich ein Highlight gewesen. Ja.
Die wären uns aufs Dach geklettert, wenn es denn
besser
eins
nicht,
gäbe.
Besser nicht.
Gegeben hätte. Ja.
Aber es ist
schade.
Es ist
schade,
politische schade. Aufmerksamkeit da.
Ja.
Abseits von Gesprächen, von Austausch, von Aufmerksamkeit, was hat der Frauenfußball davon, wenn die Bundespolitik draufschaut?
Naja, es geht auch immer um Sportförderung. Das muss man einfach sagen, aber der Fußball oder überhaupt Mannschaftssport ist natürlich insofern wichtig. Wir reden hier, ist jetzt ein großes Thema, aber es geht um Demokratie, Demokratieförderprogramme, Sportvereine spielen eine große Rolle im sozialen Bereich, die holen die Kinder von der Straße. Man lernt, also ich habe das da auch gelernt, man lernt miteinander respektvoll umzugehen. Mannschaftssport ist halt auch etwas, was dich sozialisiert.
Absolut.
Und du lernst mit Niederlagen oder auch Siegen umzugehen. Insofern ist es auch für eine Politik wichtig, da hinzugucken, weil es eben auch Sozialpolitik pur ist, wenn Kinder im Verein aufwachsen, muss jetzt nicht immer Fußball, aber überhaupt im Sportverein sind, mit anderen zusammenkommen, miteinander trainieren, Spaß haben, Freude haben, das macht eine Menge aus, deswegen ist es wichtig, dass Politik da hinguckt und das auch unterstützt, also gerade in dem Bereich, wo es eben nicht so viel Geld gibt, auch im Breitensport spielt das eine große Rolle, ich sag mal, die Profi-Bundesliga, die kann sich selbst finanzieren, aber ja. der Unterbau muss halt, da ist Politik auch schon wichtig, mal hinzugucken, wie ist denn eigentlich der Unterbau. Wenn der Unterbau fehlt, kommt auch irgendwie nichts nach oben. Deswegen mache ich mir auch so Sorgen um den Frauenfußball, dass dann am Ende dann dir unten der Breitensport wegbricht. Und für Mädchen ist das einfach etwas, wo man Selbstbewusstsein tanken kann auch. Ne? Das ist halt immer noch, sag mal, ein Männersport. Aber trotzdem gibt es so viele Mädchen, die darüber ihr Selbstbewusstsein auch stärken können, dass sie in einer Mannschaft sind, dass sie einfach, wenn sie gerne Fußball spielen, das im Verein tun können und nicht mehr belächelt werden, so wie ich vielleicht früher noch, sondern dass es heute eine ganz andere Aufmerksamkeit hat. Das spielt für junge Mädchen eine große Rolle.
Bedarf es da denn dann, wenn wir zum Beispiel blicken, nächstes Jahr ist ja auch das Turnier in der Schweiz. Bedarf es einfach noch ein paar Jahre? Ist es einfach nur so, wir haben ja die Entwicklung, das hatten Sie ja auch angesprochen, die ist ja da, die ist ja riesig. Bedarf es da vielleicht noch ein, zwei Turnieren, ein, zwei
erfolgreichen
Turnieren, ein, zwei Mal Olaf Scholz, der sagt, habt ihr gut gemacht.
Ja, und auch, dass es, sag mal, zu guten Fernsehzeiten auch gezeigt wird, oder dass es in der normalen Sportschau nicht irgendwie so 2 Sekunden auch für die Frauenbundesliga gibt, sondern dass man da auch ein bisschen mehr Sendezeit gibt, einfach auch weiß, wer steht wo in der Tabelle, weil man das dann auch einfach in der Aufmerksamkeit hat. Deswegen, das dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre, aber ich nehme zumindest wahr, das wächst auch selbst bei Sportsendungen, dass der Frauenfußball, also auch die Bundesliga, zunehmend auch in der Sportschau gezeigt werden und dass auch Spielerinnen zunehmend im Interview sind. Also es braucht auch einfach Vorbilder und Aufmerksamkeit. Das wächst und natürlich, je erfolgreicher man ist bei Turnieren, umso besser wird's. Und ich hoffe, dass die nächsten Turniere, auch Olympia, die wir jetzt haben, dass es auf jeden Fall erfolgreich wird, weil das wird auch, immer dann gibt es auch einen Boom bei bei Jugendlichen. Das war immer schon so beim Tennis oder bei welchen Sporten auch immer oder bei jetzt beim Basketball oder Handball, dann wollen die jungen Leute einfach, ich will auch Handball spielen, ich will Fußball spielen. Und für Mädchen ist das so wichtig, weil dass sie einfach sagen können, jetzt will ich auch Fußball spielen. Ja. Und das ist halt auch eine Sportart, die anders als vielleicht andere Sportarten, die auch teurer zu finanzieren sind für viele Elternhäuser. Ich meine, wir reden hier auch von vielen Familien, die nicht so viel Geld haben. Da ist halt dieser Breitensport, Fußball, Vereinssport auch immer noch besser zu finanzieren. Und und gerade Duisburg braucht das, glaube ich. Und wir haben ja auch eine tolle Basis, finde ich, mit so vielen Vereinen hier in jedem Stadtteil, ganz, ganz viele. Die können so viel auffangen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die Turniere in der Aufmerksamkeit erfolgreich sind, dass sich die jungen Leute damit identifizieren. Und dann macht es auch richtig Spaß. Und ich glaube, dann gibt es auch wieder einen Schub, neue Talente kommen nach. Aber das wird sicherlich noch ein bisschen Entwicklung brauchen.
Und ich glaube, da gehört noch ein weiterer Aspekt tatsächlich dazu. Also auf der einen Seite Sozialisierung, wichtig, Selbstbewusstsein aufbauen, wichtig. Das geht durch Mannschaftssport, durch erfolgreichen Mannschaftssport gut. Aber ich glaube, jeder Hype sorgt am Ende ja auch dafür, im besten Fall, dass im Frauenfußballgeschäft die Kassen ein bisschen mehr klingeln, weil wir werden nächstes Jahr drüber reden in der Schweiz. Es werden Politiker im Stadion stehen, es werden diese Fragen gestellt werden. Am Ende geht es auch um soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Equal Pay ist da immer der Kampfbegriff. Und auch das funktioniert ja nur, wenn der Fußball sich immer weiterentwickelt, wenn die Ausbildung besser werden.
Aber es ist die eine Sache, ob ich das ganze Jahr nichts dafür tue und dann den Grüß August mache, wenn das Turnier schön ist und wenn alle Fotokameras auf mich halten, oder ob ich auch mal unschöne Entscheidungen treffe, wo irgendwelche alteingesessenen Männer ganz klar sagen, das ist unsere Domäne etc. Das ist ja, das wird vielleicht nicht so immer so ausgesprochen, aber so diese gläserne Decke gibt's ja doch irgendwo ja schon gefühlt. Ne?
Ja, und die Begründung ist ja immer, ich kann den Frauenfußball nicht so vermarkten, ich habe nicht so viel Sponsorengelder.
Richtig.
Und wenn ich nicht so viel einnehme, kann ich den Spielerinnen auch nicht so viel bezahlen. Natürlich leisten die genauso viel. Und warum können sie vielleicht manchmal auch nicht mehr leisten? Weil sie daneben noch ihren Beruf machen müssen, weil sie eben keine Berufsspielerin sind, ja, so wie im Herrenbereich.
Care-Arbeit, so, auch so ein Thema, ne, bei Damen und Herren.
So, und dann bekommt die ein oder andere Spielerin vielleicht auch mal ein Kind, dann hat sie auch eine Auszeit, die sie überbrücken muss im Spitzensport. Das ist alles nicht einfach und da braucht es halt eben auch tatsächlich politische Rahmenbedingungen, die das unterstützen, aber es braucht auch beim DFB und überall braucht es auch Funktionäre, die da auch mal ein Auge drauf haben und sagen, es geht hier nicht nur um den Männerfußball, wir müssen auch den Frauenfußball so Schritt für Schritt angleichen. Und ich finde, bei großen Turnieren, da dürfte es keinen Unterschied geben, welches Preisgeld ich bezahle für die Spielerinnen und Spieler. Das sind internationale Turniere, das gilt für beide. So, und da muss man den Unterschied, finde ich, nicht machen. Bei Bundesliga, klar, da geht es um Sponsoren und wie refinanziere ich das? Das müssen die Vereine am Ende entscheiden. Aber ich glaube, die Frauen sind auch mittlerweile so selbstbewusst, dass sie es auch einfordern. Früher hat man das nie gehört, aber mittlerweile gibt es Gott sei Dank auch die Spielerinnen und Spielerinnen, die sagen, ich fordere das jetzt ein. Hm. Und es muss ja auch, wir kennen ja die alten Beispiele, Kaffeeservie als Prämie oder ne, gibt's Bares. So, aber das, ja, wir lachen da heute drüber, aber es war halt so. Und heute haben wir immer noch so eine Gehaltsschere, also nicht nur im Sport, sondern überall, in vielen Bereichen noch. Gerade bei, finde ich, Spitzenturnieren, da muss klar sein, da müssen die Prämien genauso gut sein.
Oh, ein Staubsauger, das wäre ja nicht nötig gewesen.
Ja, nein, das ist aber ich habe mal in der Sportschau, Sport in Zeit war es, glaube ich, tatsächlich, so eine alte Reportage, so eine Reportage über ein altes Frauenfußballspiel, ich glaube in den 50er Jahren war es, gesehen. Da standen dann natürlich wirklich nur Frauen auf dem Platz, die überhaupt nicht Fußball spielen konnte, und tausende Männer drumherum und haben sich beömmelt.
Ja.
Den Kommentar dazu war, glaube ich, dann auch jederzeit.
Ja, genau, das war dann so ein ganz gehässiger Kommentar und so. Klar. Das kann einfach nicht sein. Es gibt eine Entwicklung.
Davon sind wir Gott sei Dank weit
Es gibt
entfernt,
eine ganz deutliche Entwicklung, aber es sind noch offene Baustellen. Und ich muss sagen, in der Regel habe ich ja immer eine gute Überleitung zum Schluss. Wir haben als letzten Akt uns ausgedacht, wir gucken nochmal auf die Regionalliga. Aber ich weiß,
du hast das Thema Baustelle gerade gesagt. Ich finde, das ist die perfekte. Also Überleitungen kann ich euch bieten. En masse. Thema Baustelle, Thema Schön. Regionalliga. Aber wir kämpfen ja jetzt, wo wir das Thema Regionalliga so prägnant haben, weil sie vor der Tür steht. Der MSV kämpft ja seit Jahren ums Überleben. Jetzt auch nochmal auf den kompletten Verein zu gucken. Dann war ich ja in der Mitgliederversammlung und da kam dann auch die Frage auf, warum schaffen es andere Vereine besser als wir? Und das ist so ein gutes Beispiel. Ich weiß noch, damals als Union Berlin in die zweite Liga aufgestiegen ist, da haben wir die hier empfangen in der MSV Arena. Es gab ein 4-0 für den MSV und es war für mich damals, das habe ich noch sehr prägnant im Gefühl, war so ein, das war standesgemäß. Das ist ein Aufsteiger. Wir kratzen ja eigentlich eher mal so Richtung erste Liga. Das waren noch Zweitliga-Zeiten, wie gesagt. Und da war für mich klar, irgendwie klar, putzen wir die 4-0 weg. Und jetzt gucken wir ein paar Jahre später. Wo steht Union? Wo stehen auch Mannschaften, mit denen wir auch mal konkurriert haben? Kiel. Stehen jetzt an der Schwelle zur ersten Liga. Paderborn haben wir damals immer verlacht. Damals haben wir Tom Starke, den Torwart von Paderborn, geholt und haben gesagt, ach, mal gucken, ob der so kommt, der nur von Paderborn, ne? Ja, Paderborn, auch eine, inzwischen eine andere Liga, bald zwei, und und sie sind uns davon geschwommen. Will sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Warum bekommen es andere Vereine mit ähnlichen Voraussetzungen so viel besser hin? Und was waren für Sie in den letzten Jahren, mal abgesehen vom schnöden Mammon, ne, Ihre Knackpunkte?
Boah. Das, also da in die Analyse zu gehen, ist...
Wie viel Zeit hast du?
Ich frage mich das ja auch immer, warum schaffen das andere? Vielleicht, weil ich bin da ja nicht im Vereinsmanagement. Ich meine, die Aufgabe ist wahrscheinlich schon schwer genug. Aber die Frage ist, ob man jetzt tatsächlich mal einen Schnitt macht und einen richtigen Neuaufbau. Hm. Also richtig mal sagt, wir wissen auch nicht, ob wir wieder aufsteigen. Also weil ich habe jetzt schon die Sorge, dass alle wieder sagen, und wir müssen sofort wieder aufsteigen. Und deshalb holen wir jetzt nur ein, zwei Spieler und dann wird das schon passen. Ich weiß nicht, ob man nicht einen kompletten Schnitt mal machen muss. Mhm. Und wirklich so ein vielleicht auch aus der Jugend heraus ein paar Spieler, also völlig No-Names, vielleicht die als Mannschaft zusammenwachsen. Ich glaube, woran es gelegen hat, dass wir kaum eine Mannschaft hatten, wo man das Gespür hatte, die sind wirklich eine Mannschaft. Und das merkt man bei Union, hat man es gemerkt, oder wenn man sich jetzt, darf ich das sagen, Leverkusen anschauen?
Natürlich. Also ich glaube, ganz Fußball-Deutschland hat am Sonntag gefeiert.
Wir freuen uns darüber.
Ich gehe da noch zum Saisonfinale. Auf jeden Fall, man hat, glaube ich, die letzten Jahre immer so zusammengekauft, dass nicht wirklich eine Mannschaft entstanden ist. Ja. Aber es ist nur ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt so eine Mannschaft ist, die aus sich heraus sagt, so, wir wollen jetzt, wir kämpfen. Die zusammengewachsen ist, sondern die ist halt immer so stückweise, kamen Ergänzungen dazu.
Gut, Söldnertum kennen wir.
Genau, aber ich glaube, wenn man jetzt neu plant, vielleicht tatsächlich planen muss für die Regionalliga, dass man dann überlegt, lass uns einen kompletten Neuaufbau machen. Ja. Und vielleicht gelingt es uns tatsächlich, wenn wir eine Mannschaft haben, die ein bisschen länger zusammenbleiben kann, so ein Gefühl der Stärke und ein Mannschaftsgefühl zu kreieren mit den Fans zusammen, dass es dann auch erfolgreich wird. Und wenn man dann gemeinsam wieder einen Aufstieg feiern kann, das Gefühl hat, da ist was zusammengewachsen und nicht irgendwie stückchenweise ergänzt, gekauft. Und natürlich hat man auch dann Pech mit Verletzungen gehabt und so. Aber wenn dann so ein Team wirklich zusammen wächst, weil es fast komplett neu ist, sollen durchaus auch ein paar bleiben, keine Frage, die auch Erfahrung mitbringen. Aber ich glaube, wenn so was ganz Neues wächst, und die dann auch etwas länger zusammenbleiben können, wenn wir, dann kommt doch wieder schnöde Mama. Und es braucht natürlich auch Leute, die sagen, wir finanzieren das drumherum.
Klar.
Aber wenn das am Ende ist Geld nicht alles, wie wir wissen, sondern am Ende muss so eine Mannschaft das Gefühl haben, wir sind hier eine Einheit und wir ziehen das durch, auch in der Regionalliga. Dann wird es Spaß machen.
Sie haben gesagt, das ist Ihr Gefühl, dass sowas gut funktionieren kann. Ich möchte das mit Fakten untermauern. Wer ist der Tabellenführer der dritten Liga aktuell?
Ulm.
Wer ist letztes Jahr durch die Liga durchmarschiert?
Ulm.
Ja. Elversberg.
Elversberg.
Letzte Saison in der dritten Liga.
Ach so.
Ja. Also es sind ja wirklich in den vergangenen Jahren häufig die Mannschaften in der dritten Liga gewesen, die genau das mitbringen. Eingespieltheit, mannschaftliche Geschlossenheit plus paar Ergänzungen. Natürlich wirst du dann wieder ergänzen müssen. Aber das muss es sein. Jetzt kommt eine Phrase von mir. 11 Freunde müsst ihr sein.
Ne? Aber jetzt kommt mein persönlicher Anschluss, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ja das, was jetzt auch eine große Chance für den Verein ist. Dann komplett nochmal neu zu beginnen. Mhm. Es ist eine Chance.
Aber auch Gefahr natürlich.
Es ist eine Gefahr, aber es ist auch eine große Chance. Und ich sehe es jetzt mal positiv.
Ich sehe es halt so, dass der Verein die dritte Liga schon nie angenommen hat. Wir sind der MSV Duisburg.
Wir gehören gar nicht her.
Ja, wir müssen sofort wieder hoch.
So,
ja.
Aber das Gleiche haben wir doch jetzt auch. Und ich sehe aber auch die Gefahr. Gut, es gibt dann die Idee, finde ich, sehr charmant zu sagen, wir brauchen eine Identifikationsmannschaft. Aber auf der anderen Seite ist doch die Gefahr auch sehr groß, dass so eine Identifikationsmannschaft mit vielen jungen Spielern ein, zwei Saisons braucht, um überhaupt wieder ranzukommen. Haben wir denn diese Zeit, ist doch die Frage in der Regionalliga. Wie viele Fans springen uns jedes Jahr in der Regionalliga noch ab? Mhm. Wie viele Sponsoren sagen, das ist hier ein Nullspiel für mich? Also ich sehe die Chance.
Ja, aber wenn wir doch oben mitspielen, also mal, wenn wir endlich mal Heimsiege sehen, darauf
kommt es
doch
Leute an.
Dann kommen die Leute doch auch. Also wir haben doch ein Umfeld hier mit dem Niederrhein und auch selbst aus dem Ruhrgebiet, die einfach auch tolle MSV-Fans sind und wenn man in der Regionalliga dann mit sehr, weiß ich nicht, an die 10.000 Zuschauern jede Woche spielt weil man eben auch Siege sieht, dann entsteht das von ganz allein und dann hat man auch mal Zeit, vielleicht eine Saison oder zwei das wachsen zu lassen. Aber in der Tat, dann muss man aber auch mit einem Konzept drumherum die Sponsoren und alle anderen bei der Stange halten. Ja, das gehört dann dazu. Also das muss ein Gesamtkonzept sein, ein Gesamtkunstwerk, wie ich immer sage.
Wir haben Zeit für eine Frage noch.
Haben wir noch einfach eine?
Unsere Halbzeit ist schon durch mit Nachspielzeit.
Die vorletzte oder die letzte?
Ich
finde beide schön.
Ich würde gerne die letzte auf unserem Zettel stellen, weil sie so wunderbar offen ist und Frau Baas eigentlich eine Glaskugel bräuchte. Warum wird der MSV Duisburg, letzte Frage, nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken?
Ja, weil wir alle da sind und wir werden nach wie vor zum MSV gehen.
Damit hat Frau Baas die vorletzte Frage, die noch auf dem Zettel steht, nämlich auch beantwortet. Warum ist der MSV und seine Fans einzigartig?
Ja, warum? Weil wir erstens leidensfähig sind und dann, Phrasenschwein auf, wir die Hoffnung nie aufgeben, dass dieser Traditionsverein von 1902 wieder irgendwann nach oben kommt.
Cut, so sieht's Ende. Nämlich aus. Cut, Ende.
Besser
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und MSV-Leidensgenossin. Sie waren heute bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war für uns wirklich eine Ehre. Große Freude.
Hat uns sehr gefreut.
Kommen Sie gerne wieder in besseren Zeiten.
Gerne. Wir feiern gemeinsam.
Sehr gerne.
Bis dann, liebe Leute. Bis nächste Woche. Ciao.
Macht's gut.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.